Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem 1. Timotheusbrief, und zwar die Verse 1. Timotheus 1, Kapitel 1, Verse 3 bis 5. 1. Timotheus 1, die Verse 3 bis 5. Ich lese noch einmal von Anfang des Briefes, also ab Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Soweit die Schriftlesung für die Wortverkündigung heute. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir sagten es schon das letzte Mal, der 1. Timotheusbrief, das ist ein Brief, das ist ein Buch über die Gemeinde. In diesem Brief werden Fragen beantwortet wie: Wozu ist eine Gemeinde eigentlich da? Was soll sie eigentlich? Was ist die Aufgabe einer Ortsgemeinde? Und dann natürlich auch die Frage: Gibt es Prioritäten? Wie soll eine Gemeinde umgehen mit den Gaben, die sie hat? All diese Fragen werden hier in diesem 1. Timotheusbrief beantwortet. Und wenn wir Antwort auf diese Fragen haben wollen, dann sollten wir uns diesen Brief anschauen. Im 1. Timotheusbrief, wie auch in den anderen Pastoralbriefen, also im 2. Timotheusbrief und im Titusbrief, wird uns geschildert, wie das Leben in einer Gemeinde im ersten Jahrhundert, so 25 oder 30 Jahre nach der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn, ablief. Es wird beschrieben, aber eben es wird nicht nur beschrieben. Wir erfahren vieles darüber. Es wird auch vorgeschrieben. Es gibt auch Anweisungen. Es wird uns ja auch gesagt, wie es sein soll. Der 1. Timotheusbrief ist also keineswegs nur beschreibend, sondern er ist auch vorschreibend. Nicht nur deskriptiv, sondern auch präskriptiv. In der letzten Predigt über den 1. Timotheusbrief, über die ersten beiden Verse, da sahen wir, dass Paulus gleich am Anfang dieses Briefes bezeugt, sein Dienst ist in Gott verankert und in seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar in dem Gott, der unser Retter ist und in Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Ich sage, das hatte Paulus niemals mehr vergessen, seitdem er die Erscheinung hatte auf dem Weg nach Damaskus, was Christus ihm damals verkündete: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und dann wurde er blind, wie er war, in die Stadt Damaskus hineingeführt. Und dort traf er dann den Ananias, einem gottesfürchtigen Mann, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Und er gab ihm dann folgende Botschaft: Der Gott unserer Väter hat dich, Paulus, zuvor bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und was du gehört hast. Und damit war das Leben von Paulus vorgezeichnet. Damit war klar, wie sein Leben ablief. Das war sein Auftrag. Und dann, Jahre später, mehr als ein Jahrzehnt später, Paulus ist inzwischen in Antiochien, da spricht dann der Heilige Geist in der Gemeinde, zu der Gemeinde, wahrscheinlich eine prophetische Botschaft. Und die Botschaft lautet: Sondert mir Barnabas und Paulus ab zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und daraufhin zogen diese beiden Männer los. Zunächst nach Zypern und dann nach Kleinasien, nach Antiochien in Pisidien und dann weiter in den Norden Richtung Galatien. Und sie verkündeten das Evangelium von Jesus Christus. Es entstanden Gemeinden in Galatien, in Lystra, in Derbe. Und dann Jahre später, ich kürze ab, auf der zweiten Missionsreise kam Paulus erneut durch Kleinasien. Und dieses Mal begleitete ihn Silas. Und er kam wiederum nach Lystra. Und dort in Lystra traf Paulus einen jungen Mann. Dieser junge Mann hatte von seiner Mutter und auch schon von seiner Großmutter das Wort Gottes von Kindheit an gehört. Sie kamen aus jüdischem Hintergrund. Sie kannten das Wort, das Alte Testament. Und irgendwann waren die beiden wahrscheinlich auf der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen. Sie hatten Christus erkannt, sie hatten sich der Gemeinde angeschlossen. Und so auch Timotheus, er kam dann mit. Und Paulus wird nun hier auf dieser zweiten Missionsreise auf diesen Mann aufmerksam und er nimmt ihn auf die weitere Reise mit. Und es entwickelt sich zwischen diesen beiden eine sehr, sehr enge Dienstgemeinschaft. Aber auf was Paulus hier gleich in den ersten Versen aufmerksam macht, das ist Timotheus. Der Grund, die Basis, die Grundlage für deinen Dienst, das bin nicht ich. Das ist Gott, der Retter und unsere Hoffnung, Jesus Christus. Die Botschaft, die wir zu verkünden haben, das ist die Botschaft, Gott ist der Retter. Und die Perspektive, die wir haben, das ist eine Perspektive, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Sie ist gerichtet auf das Himmlische. Unser Blick, er geht hinaus, weit über das Hier und Jetzt. Und die Quelle, aus der du dienst, Timotheus, genau wie auch ich diene, das sage ich dir gleich auch am Anfang, das ist nicht ich. Das ist nicht meine Erfahrung, sondern das ist Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott. Von ihm kommt es, dem Vater. Und von dem Herrn Jesus Christus. Timotheus, hast du das verstanden? Hast du verstanden, aus welchen Quellen du arbeiten darfst und sollst? Nicht aus deinem eigenen Vermögen. Und wer meint, der könne es, der kann es ja mal probieren. Er wird grauenhaft auf die Nase fallen, grauenhaft. Bis er kapieren wird. Die Quellen, aus denen ich lebe, aus denen ich arbeite und diene in einer Gemeinde, das ist Gott, das ist Christus. Das ist seine Gnade, das ist sein Erbarmen und das ist sein Friede. Von ihm kommt es. Aber nun stellen wir uns einmal vor, uns würden so 4, 4,5 Seiten zur Verfügung stehen und wir sollten einem jungen Pastor, vielleicht auch einem Theologiestudenten, er ist noch nicht Pastor, einem Prediger, wir sollten ihm einmal sagen, was so sein Dienst sein soll, was seine Aufgabe sein soll. Welche Arbeiten kommen auf ihn zu? Wo würden wir anfangen? Was würden wir ihm dann aufzählen? Stellen wir uns vor, hier würde jemand wiederkommen, wie im vergangenen Jahr, und ein Praktikum machen wollen. Vielleicht, was würden wir ihm auf gar keinen Fall sagen, weil er es vielleicht noch nicht wissen sollte über die Gemeinde. Was würden wir ihm dann schreiben? Fragen wir uns mal. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich glaube, es wäre etwas völlig anderes, als was es ist, was Paulus hier dem Timotheus anfängt mitzuteilen. Was ist das Erste, was er ihm schreibt? Nicht, wir würden vielleicht beginnen, Timotheus, das Wichtigste, was von einem Pastor erwartet wird in Ephesus, das ist, du musst auf die Leute offen zugehen. Das ist ein guter Rat. Das ist ein biblischer Rat. Wir werden noch sehen. Den gibt Paulus auch, jedenfalls so ungefähr. Aber der kommt später. Damit fängt Paulus nicht an. Oder vielleicht würden wir schreiben, weißt du, ein Hirte, das ist jemand, der für seine Gemeinde im Gebet einsteht, der seine Brüder und seine Schwestern in der Gemeinde vor den Thron Gottes bringt im Gebet. Bringe du das auch. Nichts ist wichtiger, als dass du für sie auf den Knien einstehst. Auch das eine gute, eine richtige Anweisung, eine biblische Anweisung. Auch der Apostel gibt diese Anweisung, aber nicht am Anfang. Später. Paulus beginnt seinen Brief auf eine völlig andere Weise. Das Erste, worauf er hinweist, ist, ein Hirte der Gemeinde hat falsche, oder wie er es hier sagt, hat fremdartige Lehren zu bekämpfen. Hätten wir das gedacht? Ich vermute, wir wären nie auf diesen Gedanken gekommen, oder? Wir hätten gesagt, naja, klar, das gehört auch dazu, aber genau wie es keineswegs die Aufgabe eines Schafhirten ist, den Schafen Futter zu geben, nicht fressen können sie alleine, sondern Aufgabe eines Hirten ist es, die Schafe vor Gefahren zu bewahren. Wenn der Wolf kommt, so ist es Aufgabe eines Hirten, eine Gemeinde zu bewahren vor falschen und vor fremdartigen Lehren, die in eine Gemeinde einbrechen können. Timotheus, wenn der Wolf kommt, dann zeigt sich, ob du ein Hirte bist oder ein Mietling. Ob du es als Job auffasst oder ob du weißt, vor wem und aus welchen Quellen du diesen deinen Dienst tust. Wenn der Apostel Paulus mit dieser Anweisung beginnt, dann macht er uns zunächst einmal deutlich, wie gefährlich falsche Lehre ist. Fremdartige Lehre. Und wie wichtig gesunde Lehre ist. Lehre ist in der Gemeinde nicht etwas Nebensächliches. Wenn wir das doch endlich einmal begreifen würden. Wenn wir das verstanden haben, dann wollen wir heute in der Predigt auf zwei Punkte achten. Erstens, eine negative Erfahrung. Was soll abgewehrt werden? Und dann zweitens, eine positive Ermahnung. Der Apostel beginnt mit einer negativen Ermahnung. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen, bestimmten Leuten gebietest, keine Fremden, keine fremdartigen Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden oder mit Mythen und auch endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen, als es göttliche Erbauung im Glauben nützlich ist, als die göttliche Erbauung im Glauben. Die Kernaussage ist hier: Timotheus, sorge dafür. Setz dich dafür ein, dass in der Gemeinde nicht fremdartige Lehren einbrechen. Timotheus, es gehört zu deinem Dienst, die Schafherde vor Wölfen zu bewahren. Hätten wir das erwartet? Hätten wir erwartet, dass Paulus so seine Ermahnungen an einen jungen Arbeiter im Dienst Gottes beginnt? Können wir uns das in unserer postmodernen Zeit überhaupt vorstellen, dass es so etwas wie Wahrheit gibt, im Gegensatz zur Unwahrheit, zur Irrlehre, zu irgendwelchen Sonderpfündlein und Sonderlehren? Können wir uns überhaupt noch vorstellen, dass Wahrheit wichtig ist? Paulus weiß, dass falsche Lehre ein Leben und eine Gemeinde ruinieren kann. Falsche Lehre, sie führt immer zu einem falschen Leben, zu einem falschen Verhalten. Darum, Timotheus, der Grund schlechthin, der Grund, warum ich darauf bestand, dass du in Ephesus bleibst und dass du nicht mit mir mitkommst nach Mazedonien, das war, dass du diese Gemeinde in Ephesus vor falschen Lehren und vor falschen Lehrern bewahrst. Gleich darauf erläutert er, was ein typisches Kennzeichen solcher falschen Lehrer ist und auch falscher Lehren. Nicht wahr, falsche Lehren, die erkennt man daran, dass sie spekulativ sind, dass sie zu eitlen Gedankengebäuden führen. Ganz reizvoll, ganz kitzelig. Man bildet sich ein, höhere Erkenntnisse zu haben. Aber falsche Lehren, andersartige Lehren, wie es Paulus hier eigentlich sagt, führen darüber hinaus auch in endlose Dispute. Man steigert sich da hinein in Legenden, Mythen oder, wie Paulus hier sagt, endlose Geschlechtsregister, Genealogien. Auf der Rückreise nach seiner dritten Missionsreise kommt Paulus ja dann noch einmal nach Kleinasien. Wir lasen es eben gerade, er fuhr auf einem Schiff. Das Schiff ging in Milet vor Anker. Die Ladung musste dort gelöscht werden. Er hatte ein paar Tage Aufenthalt und er ordnet an, dass die Ältesten von Ephesus noch einmal zu ihm kommen. Er will ihnen noch einmal Wegweisung geben. Es wird das letzte Mal sein, das weiß er. Und unter anderem, wir lasen es vorhin in Apostelgeschichte 20, sagt er ihnen: Dies weiß ich. Es werden verderbliche Wölfe zu euch hineinkommen. Und auch aus euch selbst werden Männer aufstehen, die versuchen werden, die Menschen hinter sich herzuziehen. Nicht das ist das Kennzeichen schlechthin von Wölfen und auch von Leuten, die aus der Gemeinde aufstehen. Sie suchen die Leute hinter sich herzuziehen. Sie suchen Parteiungen anzuzetteln. Diese falschen Lehrer, sie suchen, dass man ihnen folgt. Dafür geben sie dann zum Teil Lehrenpreis, bizarre, spekulative, fantastische. Aber ihre Botschaft im Kern lautet: Folge mir nach. Dann hörst du Dinge, die kitzeln dir in deinen Ohren. Kennen wir solche Leute? Ihr Lieben, ich war in der letzten Woche wieder beschäftigt mit der Bekennenden Kirche. Die nächste Nummer musste wieder rauskommen. Und eins ist ziemlich klar: Wenn die dann rauskommt, dann bekomme ich häufig dementsprechende Anrufe, Telefonanrufe oder auch E-Mails. Timotheus, gebiete den Leuten, keine fremdartigen Lehren zu verbreiten. Gebiete! Paulus hätte es hier auch zurückhaltender sagen können. Im Griechischen gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, aber er gebraucht hier ein Wort, das aus der Militärsprache stammt. Gebiete. Da ist kein Widerspruch denkbar. Darüber wird nicht diskutiert. Es geht hier um die Frage: Erlaube ich Menschen, die vielleicht mehr getrieben sind, als ihnen das selbst klar ist, eine Gemeinde mit ihren Lehren zu überschwemmen und dann zu verderben? Oder stelle ich mich dagegen? Timotheus, eines muss dir von Anfang an klar sein: Wahrheit ist in einer Gemeinde wichtig. Und falsche Lehre, sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Leute immer wegzieht von der Kernbotschaft des Evangeliums. Der Apostel Paulus, er weiß, es ist lebensnotwendig für einen verantwortlichen Dienst in der Gemeinde, dass wir zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Wahrheit und Irrwegen unterscheiden. Nicht, man hört auch immer wieder im Raum der Gemeinde: Lasst uns nicht so negativ sein, lasst uns mehr positiv sagen, das Positive herausstellen. Sagt uns nicht, lasst uns nicht Nein sagen. Die Bibel spricht hier auch anders. Natürlich geht es hier nicht um ein Entweder-Oder. Wir haben das eine zu tun, das Nein zu sagen, um das Ja herauszustellen. Natürlich geht es um die Erbauung im Glauben. Das ist das Zentrale. Aber wenn ich dieses Wort, dieser Verse, mit denen Paulus hier anfängt, geht es in einer Gemeinde auch darum, dass wir sagen: Das wird hier nicht gelehrt. Geht nicht. Fremdartige Lehren. Lehren, die uns weglenken von dem Eigentlichen, von dem Zentralen, von Christus. Wir werden das noch in den nächsten Versen sehen. Und wir haben den Menschen in der Gemeinde auch nicht nur positiv zu sagen, was richtig ist, sondern eben auch, was falsch ist. Und wir haben sie zu lehren, worin der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum besteht. Das ist nicht immer leicht. Aber es muss uns auch klar sein: Die Wahrheit, sie gewinnt nicht einfach dadurch, dass wir sagen: Guck mal, so ist das. Und dann denken: Naja, die werden es schon merken. Nicht, wir machen uns alle die Illusion. Wir hoffen es auch, wir wünschen es auch. Wer will schon in Spannungen leben, dass wir sagen: Naja, ich sage es und dann wird alles schon okay. Die Kirchengeschichte zeigt, dass es so nicht geht. Als die Reformatoren im 16. Jahrhundert aufstanden, da sagten sie keineswegs nur, was richtig ist, sondern sie deckten auch auf, was falsch ist. Sie sagten auch so nicht. Und was ist der zweite Punkt? Lesen wir nochmal Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Hier sagt uns Paulus, was das Ziel eines Dieners Gottes ist. Das letzte Ziel, wozu er alles, was er tut in einer Gemeinde, welchen Sinn, welches Ziel das hat. Der Dienst der Verkündigung, noch einmal, er steht, auch wenn wir Nein sagen müssen, unter dem Aspekt der Erbauung der Gemeinde. Dass wir das nicht übersehen. Aber er zielt auf Liebe. Was heißt auch das? Das heißt, alle unsere Dienste, die wir in einer Gemeinde machen, zielen nicht darauf, dass jemand Mitglied in der Gemeinde wird. Es geht auch letztlich nicht darum, dass man jemanden mit biblischen Fakten vollstopft, sage ich mal. Das alles ist nicht unser letztes Ziel. Mitgliedschaft, verbindliche Mitgliedschaft, ja, das ist gut und wichtig, notwendig. Es gibt im Neuen Testament keine Nachfolge im Alleingang. Bibelkunde, intensive, gute Bibelkunde, ja, das ist gut und wichtig. Es ist unverzichtbar, dass wir die biblischen Dinge kennen und glauben. Aber das letzte Ziel, das Endziel, wie es hier heißt, darauf auch zu alles andere hineinmündet, das ist Liebe. Der Apostel Paulus betont dieses durch den Heiligen Geist, weil sich hier ein gravierender Gegensatz auftut zu den falschen Lehrern. Nicht wahr, ein falscher Lehrer wird versuchen, dass du ihm folgst. Und er wird zweitens versuchen, dass du mit ihm übereinstimmst. Ein falscher Lehrer, er kümmert sich nicht wirklich um dich, um dein Leben. Er ist nicht wirklich interessiert an deinem Leben und dass du dein Leben in Ordnung bringst. Er möchte eher, dass du irgendwelche spekulativen oder sensationellen Dinge glaubst, die er lehrt. Und dass du von ihm beeindruckt, fasziniert bist. Paulus weist den Timotheus darauf hin, Timotheus, dazu bist du nicht da. Im Gegenteil, du hast solchen Leuten die Tür zu weisen, um etwas anderes zu verkündigen. Um deinen Dienst auf ein anderes Ziel auszurichten. Und dieses Ziel ist es, die Wahrheit zu sagen. Die Gemeinde aufzubauen und das alles zielt auf Liebe. Liebe. Und damit ist das, was der Apostel hier sagt, nicht etwas Neuartiges. Es ist genau das, was auch unser Herr verkündete. Wir haben die Begebenheit vorhin gelesen bei der Gesetzeslesung. Da kommt ein Gesetzeslehrer zu unserem Herrn und er fragte ihn, angesichts all der Gebote, die es gibt, was ist eigentlich das Größte? Worauf zielt eigentlich alles? Die Antwort, wir kennen sie. Gott, Gott zu lieben. Und unsere Nächsten wie uns selbst. Und im Grunde wird hier im ersten Timotheusbrief, genau diese Aussage nur noch einmal unterstrichen, wenn wir so wollen, nur noch einmal bestätigt. Und es wird hier im 1. Timotheusbrief Kapitel 1 auf den Dienst in der Gemeinde bezogen. Das Ziel all unseres Predigens, all unseres Lehrens, all unserer Bibelarbeiten, wo auch immer wir sie machen, das letzte Ziel ist, dass Menschen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, mit ganzem Gemüt. Und dass Menschen ihre Nächsten lieben, so wie sie normalerweise sich selbst lieben. Das Endziel des Gebotes, die Endabsicht der Anweisung, der Instruktion des Apostels ist es, Gott zu lieben.
ist uns das klar, wozu wir da sind auf dieser Welt? Gott zu lieben. Liebe ist nicht der Weg, auf dem wir gerettet werden. Aber wenn wir dann gerettet sind, durch Gnade, mittels des Glaubens, dann ist die Frage nach dem Ziel des Gerettetwordenseins zu beantworten. Und das Ziel meiner Errettung, auch das Ziel deiner Errettung, ist, dass du für den da bist, zu dem hin du geschaffen bist. Für Gott. Gott zu lieben.
Johannes schreibt einmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, du sagst, du liebst Gott. Ich kann mir vorstellen, dann hat Johannes geschmunzelt und sagt, schön. Schön, dass du das sagst. Aber da ist ja ein Problem, du kannst Gott nicht sehen. Mit anderen Worten, zu sagen, ich liebe Gott, das kann jeder. Aber schön, wenn du sagst, du liebst Gott, den du nicht siehst, dann kannst du schon einmal anfangen, bei dem, den du siehst, bei deinem Bruder und deiner Schwester. Dann kannst du schon mal anfangen in der Gemeinde. Gott zu lieben und deinen Nächsten. An diesem Doppelgebot hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Der Apostel Paulus, der betont sehr häufig in seinen Schriften, in seinen Briefen die Liebe. Ich möchte Sie nur auf ein anderes Wort noch hinweisen. Epheser Kapitel 5, Vers 25, da richtet er dieses Wort ganz besonders an die Ehemänner. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Hier sehen wir, was Liebe ist. Wie Liebe zum Ausdruck kommt in der Gemeinde, im Blick auf meine Ehefrau, aber auch im Blick auf die Gemeinde. Hingabe. Das kannst du an Christus lernen. Nicht vielleicht sagt der ein oder andere heute Morgen, ich möchte es lernen. Diese Ausrichtung, diese letzte Ausrichtung auf die Liebe. Was ist Liebe? Antwort, schau auf deinen Retter. Schau auf deinen Heiland. Schau auf den, der sich für dich dahingegeben hat. Für dich. Hingabe. Dann weißt du, was Liebe ist. Da kannst du es lernen von ihm. In dem bekannten Kapitel 1. Korinther 13 lehrt uns Paulus, dass die Liebe so grundlegend ist, dass es ohne christliche Liebe, ohne Liebe, kein Leben vor Gott gibt, kein christliches Leben. Nicht im Gegensatz zu den falschen Lehrern, die wollen, dass du irgendwelche spekulativen Dinge glaubst und ihnen nachfolgst. Zielt die Wahrheit des Evangeliums auf eine Änderung deines Lebens. Sie zielt auf dein Herz. Sie zielt auf dein Gewissen. Und genau das erläutert Paulus hier gleich im Folgenden des Verses, wenn er zeigt, von welcher Liebe er spricht. Er spricht hier von einer Liebe aus reinem Herzen, zweitens einem guten Gewissen und drittens einer Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben. Aus einem reinen Herzen. Was ist damit gemeint? Liebe aus reinem Herzen. Was ist hier mit Herz gemeint? Nun, wenn wir heute von Herz sprechen, dann denken wir gerne an unsere Gefühlswelt, an unsere Emotionalität. Aber die Bibel meint mit Herz etwas anderes. Herz ist in der Bibel immer das Zentrum unseres Lebens. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es einmal, bewahre, behüte dein Herz.
Jetzt wird es erklärt. Denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Das Herz im Sinn der Bibel, das ist der Kern, der Mittelpunkt unseres Daseins. Und was meint dann Liebe aus reinem Herzen? Von welcher Liebe spricht hier die Bibel? Und das meint zunächst einmal, dass der Dienst der Verkündigung, auch der Dienst des Timotheus dort in Ephesus, an den Kern, an die Existenz des Menschen gerichtet ist, an sein Herz. Wir predigen dem Herzen und damit predigen wir dem Verstand, dem Willen und auch deinem Verlangen. Und wenn es hier um die Liebe aus reinem Herzen geht, dann ist das deswegen betont, weil klar ist, dass wir von unserer Natur her kein reines Herz haben. Dass wir von unserer Natur her ein verdorbenes, ein böses Herz haben. Das Herz ist so verdorben, so sagt es einmal der Heidelberger Katechismus, dass wir von Natur aus Gott und unsere Nächsten hassen. Also genau das Gegenteil damit tun. Werden wir mal konkret. Da war David. Und er sah die Batseba und er dachte wirklich, die liebe ich. Das ist jetzt endlich die reine Liebe. Frauen habe ich schon viele gehabt, aber jetzt endlich die oder keine. Und dann arrangierte er alles so, wie es ein König eben tun konnte. Ja, sie war verheiratet mit einem anderen Mann, Uriah hieß er, aber dann musste man das Problem eben lösen. Ist ein solches Verhalten Liebe? Merken wir, David bildete sich ein, er liebe diese Frau. In Wahrheit liebte er sie nicht. Er war vielleicht scharf auf sie. Liebe nach der Heiligen Schrift muss aus einem reinen Herzen kommen, sonst ist es keine Liebe. Und erinnern wir uns, was David dann betete nach seinem Ehebruch, Psalm 51. Schaffe in mir, Herr, ein neues Herz. Das hatte er kapiert, als ihm Nathan dann entgegentrat. Ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt. Ich habe ein dreckiges, unreines, verdorbenes Herz. Schaffe du in mir, Herr, ein reines Herz. Liebe, sie muss aus einem reinen Herzen kommen. Sonst ist es alles andere, nur keine Liebe im Sinne des Neuen Testamentes. David hatte das anzusehen. Er begriff das. Deswegen konnte er so beten. Und übrigens, das ist auch der Grund, warum wir nicht dadurch gerettet werden können, dass wir Gott und unsere Nächsten lieben. Wir können es nicht. Wir können deswegen nicht auf diese Weise gerettet werden, eben weil unser Herz von Natur aus unrein ist. Darum betete auch David um ein reines Herz. Du kannst so lange nicht lieben, bis dir Gott in seiner Gnade durch die Gabe des Heiligen Geistes ein neues Herz gegeben hat und einen neuen Geist, eben ein neues im Sinn eines reinen Herzens, einem gereinigten Herz. Und zweitens, die Liebe, von der der Apostel Paulus hier spricht, die Liebe im Sinne der Heiligen Schrift, im Sinne Gottes, das ist zweitens eine Liebe aus einem guten Gewissen. Was ist das eigentlich, ein gutes Gewissen? Wenn das Neue Testament von Gewissen spricht, dann meint sie die Instanz im Menschen, die aufgrund der Normen, die dieses Gewissen empfangen hat, ihm sagt, was richtig und was falsch ist. Und es ist deutlich, ein Gewissen kann durchaus falsch gepolt werden, eben wenn es falsche Normen empfängt. aber ein Gewissen, das sich orientiert an den Normen Gottes, also an dem Wort Gottes, das ist ein gutes Gewissen. Das hat die richtigen, die guten Normen empfangen. Ein gutes Gewissen, Liebe aus gutem Gewissen, meint nicht, dass wir vollkommen werden oder sind. Nein. Aber dass wir uns an die Ordnungen, an die Regeln, an die Gebote halten, die Gott in seinem Wort gegeben hat. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam die sogenannte Situationsethik auf. Sie brach plötzlich auf. Und die Kernbotschaft dieser Situationsethik war, die Liebe, sie hat sich nicht an bestimmten Normen oder an den Geboten Gottes zu orientieren, sondern Liebe, die weiß aus sich selbst heraus, was richtig und was falsch ist, ohne sich an Normen zu orientieren. Denken wir noch einmal an die Geschichte von David und Bathseba. Ich bin überzeugt, dass als David die Bathseba sagte, er sagte, die will ich unbedingt haben, ich liebe sie wirklich. Aber als dann Nathan zu ihm kam, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Was ich getan habe, das ist Sünde. Das ist Ehebruch. Und im Blick auf Uriah, es ist Mord. Liebe. Liebe im Sinn des Neuen Testamentes ist eine Liebe, die aus einem guten Gewissen kommt. Das heißt aus einem Gewissen, das sich an dem Willen Gottes, das sich an dem Gesetz Gottes orientiert. Und drittens, die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist eine Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Geheuchelter Glaube. Geheuchelte Frömmigkeit. Frömmigkeit sozusagen für Sonntagvormittag. Das gab es auch bei den Pharisäern. Das gab es auch bei diesen Gesetzeslehrern, gegen die Paulus sich wendet. Wir werden das im Folgenden noch im Einzelnen uns anschauen. Im Gegensatz dazu spricht die Heilige Schrift, spricht das Wort Gottes von einem Glauben, der ungeheuchelt ist, einem ungeheuchelten Glauben. Und das ist immer ein Glaube, der Gott sucht, nicht sich selbst. Der Gott deswegen glaubt, weil er ihn sucht, nicht weil er sich selbst oder anderen etwas vormachen will. Timotheus, weißt du, was dein Dienst in der Gemeinde in Ephesus ist? Weißt du, wohin dieser Dienst zielen soll? Wenn nicht, dann sage ich es dir hier. Liebe. Dass die Brüder und Schwestern Gott lieben und ihren Nächsten, ihren Bruder, ihre Schwester. Und dass es deine Liebe ist, aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Ungeheuchelt. Wenn wir hier in der Berg eine Gemeinde nach dem Gottes Willen, nach dem Willen Gottes sein wollen, nach Gottes Willen, dann wird auch das unser letztes Ziel sein müssen, in all unseren Diensten, in all unseren Aufgaben, wo auch immer wir stehen, was auch immer wir tun. Es wird nicht darum gehen, dass wir eine Menge von biblischem Wissen ansammeln. Das ist schön und gut. Es wird nicht darum gehen, hier einen Haufen von Mitgliedern zusammenzusammeln. Das ist schön und gut, aber das ist nicht unser letztes Ziel. Sondern das letzte Ziel ist Liebe. Dass wir Gott lieben. Amen.